Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, heute ist ja der Sonntag Trinitatis. Man betrachtet die Dreieinigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Befrüge man die moderne wissenschaftliche Theologie, dann gäbe es keine Dreieinigkeit mehr, das wäre alles zerpflückt. An dieser Frage füllten sich Bibliotheken. Wir wollen auch heute das Thema nur kurz streifen, denn es ist uns für heute ein Predigtext vorgeschlagen, bei dem es im Kern überhaupt nicht um die Dreieinigkeit geht. Und doch möchte ich diesen vorgeschlagenen Predigtext betrachten, gemeinsam mit uns aus Jesaja 6, ab Vers 1 bis Vers 13. Ich habe die längere Version genommen. Ich glaube, wir haben hier an der Wand nur bis Vers.
Alle 13.
Haben wir alle 13. Da heißt es: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich, Jesaja, den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden, doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Samen wird solcher Stumpf sein. Wir beten. Herr, mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in den Verstand. Und was mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein. Lass es mir zur Frucht gedeihen. Amen. Wir befinden uns etwa im Jahr 740 vor Christus. Jesaja schildert wie er von Gott berufen wird, in seine Sendung als Prophet sich zu stellen und für ihn Bote zu sein. Er kann sagen, ich sah den Herrn. Und dann schildert er ja, was er sah, die Gegenwart des Herrn und sein Saum füllte alles aus. Jesaja wurde also mit einer Vision berufen und schildert, was er sah. Und wenn er das schon schildert, dann sollten wir uns das auch einmal anschauen. Ohne jetzt bei den Bildern hängen zu bleiben. Denn es geht ja darum, es geht ja um den, der Berufende ist und um den, der berufen wird. So, was sieht er? Er sagt, ich sah den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Ja, wünschen wir uns das nicht auch manchmal? Wir haben ja Himmelfahrt gefeiert, die Intronisation, aber wünschen wir uns nicht auch manchmal zu sehen, dass er auf dem Thron sitzt, wenn wir manchmal in die Welt um uns herum schauen, könnte man ja meinen, er säße nicht im Regiment und führte alles wohl. Jesaja sieht den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Er war also allgegenwärtig der heilige Gott. Er sieht, Gott ist gegenwärtig. Ich habe es ja vorhin im Lied gehört, Gott ist gegenwärtig. Das sieht er. Die ganze Königsherrschaft Gottes ist da, der heilige Gott. Er sitzt auf dem Thron und man kann ihm nicht entgehen. Kein Entkommen aus der Gegenwart des heiligen, lebendigen Gottes. Da ist er omnipräsent, überall gegenwärtig. Den ganzen Tempel füllte sein Saum aus. Man konnte also nicht in diesem Tempel sein, ohne der Heiligkeit und Königsherrschaft Gottes gegenüberzustehen. Alles erfüllt mit der Heiligkeit Gottes. Ja, wir würden vergehen von dieser Heiligkeit. Wir würden uns die Hand vor die Augen halten und wir könnten es nicht ertragen, diese Gegenwart, diese Reinheit, diese Heiligkeit des Lebendigen. Wir würden vergehen wie Wachs im Feuer. Hier stand er der ganzen Heiligkeit und Königsherrschaft Gottes gegenüber. In manchen Kirchen heute und Gemeindehäusern hat man ja den Eindruck, man steht nicht mehr der Heiligkeit Gottes gegenüber. Äußerlich nicht und innerlich auch schon nicht mehr. Da kann man dann alles Mögliche rühren, aber der heilige Gott kommt nicht mehr vor, ist ausgezogen, wohnt schon nicht mehr da. Man kann ihm nicht mehr begegnen. Aber hier berichtet Jesaja von der Heiligkeit Gottes, die überall präsent ist. Man kann ihr nicht entgehen. Und dann sieht er Seraphim, Anbetungsengel, über dem Herrn stehen. Wir singen das in der Liedstrophe. Cherubim und Seraphim stimmen ihm ein Loblied an, alle Engel, die ihn dienen, rufen ihm stets ohne Ruhm heilig, heilig, heilig zu. Da kommen auch die Seraphim vor. Hier auch. Es sieht Seraphim über den Herrn stehen. Sie werden beschrieben mit 6 Flügeln. Wegen der Anwesenheit des Herrn verdecken sogar diese Anbetungsengel ihr Gesicht. Ihre Augen. Sie verdecken vor dieser Heiligkeit, die auch sie kaum ertragen können. Und sie bedecken ihre Flügel, sie können gar nicht, ihre Füße, sie können gar nicht anders als die Heiligkeit Gottes auszurufen. Dreimal heilig, heilig, heilig ist Gott. Selbst die Seraphim waren überwältigt von der Heiligkeit Gottes. Als sie ihm begegneten, ist nichts mit Jubeln und Tanzen und Freude und gutem Gefühl. Und applaudieren wie gerade in dem Lied, was wir gehört haben, sondern wer der Heiligkeit Gottes begegnet, der ist zunächst mal überwältigt. Ich hörte mal ein Lied, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Da heißt es in einer Strophe, denke ich an seine Liebe für mich, dann erfüllt mich Jubel, dann möchte ich tanzen. Ja, wenn ich erlöst bin, dann habe ich Freude, dann kann ich auch tanzen. Aber wenn ich vor dem lebendigen Gott stehe und Jesus nicht habe, dann ist nichts mit Tanzen, da muss ich vergehen. Und so ja auch hier später, der Engel nimmt eine glühende Kohle mit der Zange vom Altar und berührt Jesajas Lippen. Die Sühne musste erst geschehen. Und so können wir ohne Sühne vor Gott nicht bestehen. Wir würden vergehen vor dieser Heiligkeit. Das alles ist Folge der Begegnung mit dem Heiligen Gott. In der ganzen Bibel finden wir immer wieder, dass der Mensch und auch die Engel erzittern und beschämt dastehen, wenn sie Gott begegnen. Im Himmel ist Gott, im Himmel ist Gott auf dem Thron und die Erde füllt sich mit seiner Herrlichkeit, da erschüttern selbst die Pfosten des Tempels, die beten. Da, wo wir dem Heiligen Gott begegnen, wird unser Weltbild erschüttert. Da geschieht etwas, da werden unsere Grundfeste erschüttert und manchmal auch unsere Frömmigkeit erschüttert. Erlauben wir Gott noch, auch mal unsere Frömmigkeit zu hinterfragen? Ich mag die Stellen in der Bibel, das habe ich euch schon mal, glaube ich, gesagt, wo an einer Stelle heißt es mal, Gott stand auf und brüllte. Ja? Wo Gott endlich mal aufsteht, sich erhebt und handelt und spricht und losdonnert. Ist nicht so das liebe Göttchen, ja, mit dem wir machen können, was wir wollen. Oder beim Turmbau zu Babel, wie war das? Die bauten einen Turm bis an den Himmel, dachten Wunders, was sie da gebaut haben. Und dann heißt es, und Gott der Herr stieg hinab, um mal zu gucken, was die da wieder machen. Ja, da steht Gott auf und muss erstmal runterklettern, um zu gucken, um diesen Turm überhaupt erstmal zu sehen, den die da bauen. Nein, die Heiligkeit Gottes erschüttert unser Weltbild, es bebt und wackelt vor der Stimme des Rufenden. Vor der Stimme Gottes erbebt alles und man blickt nicht mehr durch, da ist Rauch, der die klare Sicht vernebelt. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllt, wo nicht deines Geistes Kraft uns mit hellem Licht erfüllt. Gutes Denken, Tun und Dichten musst du selbst in uns verrichten. Von uns aus nur Nebel. Ja, als Jesaja das sah, da erkannte er die Heiligkeit Gottes und seine Unheiligkeit. Da hilft auch nicht, sich vorzumachen, was man doch für ein guter Mensch gewesen sei. Vor der Heiligkeit Gottes erkennen wir unsere Unheiligkeit. Er erkannte, ich muss in der Gegenwart Gottes vergehen. Er erkannte seine eigene Verlorenheit. Liebe Gemeinde, wenn wir Gott begegnen, begegnen wir immer auch unserer eigenen Verlorenheit. Dann ist es eben nicht gut, wie wir sind. Du bist okay, so wie du bist, wird heute den meisten Menschen gepredigt. Nein, ich bin eben nicht okay, so wie ich bin. Ich bin verloren in der Gegenwart Gottes. Da ist nichts mit Augen verdrehen und mit Schwärmerei und Halleluja-Gerufe. Da ist zunächst Hilfe, ich vergehe. Das Erste, was der Mensch in der Begegnung mit Gott erkennen muss, ist, dass er Rettung braucht. Ich bin eben nicht in Ordnung. Das stimmt mit mir nicht mehr. Das muss Gott erst wieder zurechtbringen und will das gerne tun. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Er will mich retten. Wie hier Jesaja, ich bin verloren. So wie Jesaja ist, kann Gott ihn also nicht gebrauchen. Er kann ihn nicht gebrauchen. Der heilige Gott beruft nur heilige Menschen. Und deswegen muss Jesaja hier von der Sünde erst gereinigt werden, im Bild die feurigen Kohlen, die sogar der Seraphim nur mit einer Zange vom Altar holen konnte. Damit berührte dieser Seraphim Jesajas Zunge und damit war seine Sünde gesühnt, Vers 7 am Ende. Auch für uns muss die Sünde gesühnt werden, sonst kann Gott uns nicht gebrauchen. Dass wir sündigen, das passiert immer wieder. Aber dann brauchen wir Sühne. Und wo bekommen wir die? Indem wir sagen, ach, das war nicht so schlimm. Ach, Gott wird schon nicht so kleinlich sein. Ach, ihr Frommen, ihr immer mit Sünde und Vergebung. Was soll das denn? Ich tue Recht und scheue niemand. Nein, Sühne geschieht, wenn ich sie zum Brandopferaltar Christi nach Golgatha bringe. Da geschieht Sühne. Sonst kann Gott uns nicht gebrauchen, wir würden vergehen. Jetzt auf einmal hört Jesaja klar, aus der Stimme des Rufenden in Vers 4 wird jetzt ein deutliches Reden Gottes. Jesaja vernimmt das Reden Gottes, wer will gehen, wen soll ich senden? Den Ruf Gottes zur Rettung. Wer will gehen, wen soll ich senden? Wer will für mich Bote sein? Wir hören den Ruf aus der Offenbarung, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Auch die Frage, da war niemand außer dem Lamm Gottes. Und hier, Jesaja vernimmt das Reden Gottes, den Ruf Gottes zur Rettung, zur Erlösung hören wir nur von ihm selber. Dass wir hingehen sollen und diese Botschaft weitergeben sollen, erkennen wir nur, wenn wir das Reden Gottes vernehmen. Wer es nicht vernimmt, stimmt in den Chor der Verzweifelten ein, die den ganzen Tag singen, soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Diese postmoderne Lebenseinstellung ist eigentlich eine zutiefste Resignation unserer Gesellschaft. Wenn es keine Werte mehr gibt, ist das eine Resignation vor dem Leben. Da hat der Mensch sich aufgegeben. Wie egal sind wir uns eigentlich, möchte ich Sie manchmal fragen. Wie egal sind wir uns eigentlich? Aber auch in den Gemeinden. Ja, ach, die Kinder sollen das mal selber entscheiden, irgendwie, irgendwann. Aber ich muss es ihnen doch vorleben. Nein, ich will die doch nicht beeinflussen. Die sollen sich mal neutral entscheiden, ob sie jetzt Buddhisten werden oder Christen werden oder Muslime werden. Sollen die ganz alleine, lass mal das wirken. Was ist das für eine Kälte? Wie egal sind uns die Kinder eigentlich? Typisch postmodern, jeder nach seiner Fassung. Aber wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, setzen wir alles daran, dass auch andere ihm begegnen. Es gab so ein Jungscha-Lied, was wir immer gesungen haben: Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn andere es übersehen, so ungefähr. Siehst du das? Jesaja hört also auf einmal klar das Reden Gottes und er überhört es nicht. Wir sind ja Meister im Überhören. Wir hören wohl das Reden Gottes. Bin ich mir sicher, der Gott redet zu uns. Aber will ich das, was er sagt, dann überhöre ich es lieber. Und bleibe weiter in Fragen und sage immer, gib mir deinen Geist, gib mir deinen Geist. Und Gott sagt, geh mir nicht auf den Geist. Ich habe dir längst gesagt, was du tun sollst. Geh hin und handle und tu es. Hier bin ich, sende mich. Er stellt sich Gott zur Verfügung. Darf Gott über uns verfügen? Oder verfügen wir doch über uns selber? Darf Gott verfügen über unsere Zeit, über unsere Kraft, über unser Portemonnaie, über unsere Familien? Darf Gott verfügen über was es auch sei? Hatten wir schon über unsere Gaben, die er uns gegeben hat? Darf er da verfügen oder setze ich die anderweitig ein? Darf Gott auch über mein Denken verfügen? Hier bin ich, sende mich. Und jetzt lautet der Auftrag Gottes an Jesaja: Geh hin und bring ihnen gute Kunde, sie werden sich freuen, dass du kommst und alle haben dich lieb und sagen: Kein Glück, dass du endlich da bist, auf dich haben wir auch so sehr gewartet. Nee. Und Jesaja jubiliert und sagt: Mensch, Gott, hast du Glück, dass du mich hast, wenn du mich nicht hättest, was wäre dein Wille, dein Reich ohne mich? So tritt heute aber mancher auf. Der kommt und sagt: So, liebe Gemeinde, ihr habt jetzt hier jahrzehntelang alles falsch gemacht, ich sag euch jetzt, wie das zu gehen hat. Gemeinde, habt ihr Glück, dass ihr mich habt? Das sagen sie so nicht, aber sie treten so auf und so steht es dahinter. Ihr habt alles falsch gemacht. Ich erkläre euch heute, wie es richtig geht.
Du machst doch nicht alles so richtig wie alle. Nein,
genau. Ja? Nein. Jetzt lautet der Auftrag Gottes an Jesaja, Gericht anzukündigen. Gottes Gericht über sein Volk. Und Gott sagt ihm auch gleichzeitig, dass sie nicht auf Jesaja hören werden. Was ist das für eine Motivation, die Jesaja hat? Sag ihm das, sie werden sowieso nicht auf dich hören. Ob nun in China, in seinem Kreisumfeld oder du das erzählst, hat den gleichen Effekt. Du redest, wirst gegen eine Wand reden, sie werden nicht hören. Da würde jetzt der moderne Mensch sagen, dann habe ich keinen Bock dazu. Dann habe ich keinen Bock zu. Das gefällt mir, das passt mir nicht. Aber dann, das interessiert Jesaja überhaupt nicht, sondern Gott sagt es und er tut es. Was für ein Auftrag. Das hat mir bei meiner Ausbildung in Tabor niemand gesagt. Die werden dich nicht hören. Und hätte man es mir gesagt, dass ich Gericht zu predigen habe, habe ich ja nicht. Ich habe ja Gnade zu predigen, Gnade im Gericht. Und dass mich niemand hören wird, dann hätte ich wohl einen anderen Weg gewählt. Jesaja läuft hier dem heiligen Gott aber nicht aus der Schule. Er fragt nur, wie lange? Wie lange? Und jetzt gibt Gott ihm sogar eine Antwort. geht darauf ein, wie lange wird das Gericht dauern, Gott gibt ihnen einen Hinweis, er will sein Volk Israel nicht völlig ausrotten. Er will sie zweimal schrecklich läutern, bleibt aber ein Rest, mit dem er neu anfängt. Jetzt käme Römer 11 ins Spiel. Ein heiliger Same ist seine Stunde. Was also hier zunächst natürlich für das Volk Israel gilt, gilt dann neutestamentlich genauso für die Gemeinde, für uns. Auch da geht es um die Heiligkeit Gottes, nicht um Religiosität, um die Heiligkeit Gottes. Begegnen wir in der Gemeinde noch der Heiligkeit Gottes? Denn auch heute geht es um Rettung aus der Verlorenheit. Wenn ich in den Gemeinden nicht mehr der Heiligkeit Gottes begegne, dann begegne ich auch nicht meiner eigenen Verlorenheit. Sondern wenn ich da reinkomme und ich begegne nur gesellschaftlichen Höchstes, dann kann ich ja so bleiben, wie ich bin. Dann bin ich ja nicht verloren, da passe ich ja gut dazu. Aber wenn ich der Heiligkeit Gottes begegne, dann erkenne ich, ich kann so nicht bestehen. Ich brauche Rettung, ich brauche Erlösung. Und deshalb wird heute versucht, die Heiligkeit Gottes wegzuschieben, auszutauschen, durch irgendwelche Methoden und durch irgendwelche Elemente im Gottesdienst, weil man ja diese Verlorenheit des Menschen nicht mehr anerkennen will. Es geht aber um Rettung aus Verlorenheit, nicht um menschengefälliges Leben, nicht um Anstand, sondern um gottgefälliges Leben. Das ist nicht immer dasselbe. Manchmal, glaube ich, fragen wir auch viel zu sehr, wie kann ich den Menschen gefällig leben, anstatt dass wir fragen, wie kann ich Gott gefällig leben. Das ist ein Unterschied. Das große Thema der Heiligkeit Gottes zieht sich jetzt durch das ganze Jesaja-Buch hindurch. Wir sehen das große Thema, was mich immer wieder fasziniert, wo ich mit offenem Mund dastehe und staune: Gottes Gnade im Gericht. Gottes Gnade im Gericht. Wir sehen wieder, wie Gott Gericht übt. Und wieder, wie er Gericht übt. Und immer seine Gnade anbietet. Er übt Gericht, um seine Gnade zu zeigen, die der Mensch sonst nicht mehr erkennen würde. Der Mensch heute um uns herum weiß doch gar nichts mehr von seiner Verlorenheit. Er braucht auch keine Gnade. Er braucht auch keine Erlösung. Erst wenn er wieder erkennt, dass er verloren ist, dann sieht er hoffentlich auch die Gnade, die Gott schenkt. Aber wenn ich die Gnade, wenn ich keine Erlösung brauche, wenn ich so gut bin, wie ich bin, ist ja alles gut. Wenn ich so okay bin, wie ich bin, bleib ruhig so, wie du bist, ich bleib, wie ich bin, schön, gut, du kannst so sein, wie du bist. Jesus, bei dir kann ich so bleiben, wie ich bin. Ach nee, so heißt das Leben. Zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, das stimmt. Aber dann heißt es zum Glück, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin, aber dann hätte ich lieber, bei dir darf ich nicht so bleiben, wie ich bin. Muss, das impliziert so, ich kann es, aber ich muss aber nicht. Nein, ich muss verändert und neu gemacht werden. Hesekiel werden wir jetzt drin mit dem neuen Herzen. Ja. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Nicht für die religiöse Kitschecke unseres Lebens, dass wir ein Christkindchen haben, was wir Weihnachten in unsere Krippe legen können. Ja. Sondern dafür. Gottes Gnade im Gericht. Er will einen kleinen Teil retten. Heute haben wir auch einen Rettungsplan Gottes. der hat einen Namen, der heißt nicht Kirche, der heißt auch nicht evangelische Gemeinschaft, der heißt nicht Christentum, nicht Religion, nicht Menschlichkeit, nicht Anstand, sondern dieser Rettungsplan heißt Jesus Christus. Nicht verwechseln mit, nicht unsere Frömmigkeit mit Jesus verwechseln. Es rettet der Herr. Wodurch? Ja, und was ist das Mittel? Dadurch heile ich es mir an, ja, durch das Wort. Die Verheißung liegt auf seinem Wort, nicht auf unseren Methoden. Ich hatte jetzt gerade die Woche, ich sage nicht mit wem, mit einem verantwortlichen Geistlichen einer Gemeinde, einer hier weiß, wer es war, mich getroffen und wir hatten miteinander gesprochen. Der erzählte mir nur, ja, wir brauchen modernere Gottesdienste und es reicht doch, wenn in den Liedern mal ein Hinweis auf den Psalm kommt, aber das interessiert ja die Leute gar nicht mehr, wir müssen sie da erreichen, wo sie sind. Und ich sage, Moment, aber seltsam ist doch das Wort Gottes. Hat Gott doch gefallen, durch die Torheit der Predigt zu retten, nicht durch Methoden. Sondern dass einer hier vorne steht und stammelt und Wort Gottes weitergibt. So hat Gott es gefallen. Ja, das kommt bei uns in den Gottesdiensten. Naja, machen wir doch, weil man es ja so macht, weil es die Leute erwarten. Aber eigentlich bräuchten wir das nicht. O-Ton, Zitat Ende. Nein, der Rettungsplan heißt Jesus Christus, Retter, Gesalbter Gottes. Er hat für uns stellvertretend diese feurige Kohle auf sich genommen. Er ist dieser Altar, dieser Brandopferaltar Christi auf Golgatha. Und wir brauchen Sühne durch seinen Tod am Kreuz. Er ist das Gnadenprogramm Gottes. Wenn wir also gnädig mit den Menschen umgehen wollen und liebevoll, dann müssen wir ihnen das zeigen. Ich kann nicht sagen, ich liebe meine Mitmenschen und zeige ihnen nicht, wer Jesus ist. Das geht nicht. Ja, man kann das ja nicht immer sagen. Man muss ja auch den Menschen respektieren. Und wenn er das nicht will, will er das nicht. Ja, woher weiß ich denn, dass er das nicht will? Ich habe es ihm doch noch nie gesagt. Jesus ist deine Rettung, niemand sonst. Wann haben wir das zuletzt mal jemandem gesagt? Aber dabei wollen wir bleiben, von der Heiligkeit Gottes herkommend. Den wollen wir ehren, auf den Heiligen wollen wir hören, nicht auf die Menschen. Amen. Dazu segne uns Gott.